Und ich möchte uns gerne einen Psalm vorlesen, nämlich den Psalm 104. Das ist ein bisschen länger. Und wer eine Bibel hat, der kann gerne mitlesen. Der Psalm 104. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt, gleich einer Zeltdecke, der seine Obergemächer errichtet in den Wasser, der Wolken macht zu seinem Wagen, der ein Herz zieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot das Menschenherz stärke. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten, der Storch, Zypressen sind sein Nest. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. Und hier regen sich alle Tiere des Waldes. Die Junglöwen brüllen nach Raub, sie fördern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere, klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deines Lebenshauch aus, sie werden geschaffen, du erneuerst die Flächen des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig, der Herr freue sich seiner Werke, der die Erde anschaut und sie bebt, er rührt die Berge an und sie rauchen. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang, ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Mögen ihm gefallen meine Reden, ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Wir haben heute Erntedankfest, was unschwer zu erkennen ist. Weltweit kommen heute Christen zusammen, um einfach Gott zu danken für das vergangene Jahr, für die Gaben, die er gibt. Und wie ich dann so hier saß und den Tisch betrachtet habe, dann ist mir aufgefallen, dass nichts, was hier vorne ist, an einem Tag gewachsen ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also das Brot und die Grundstoffe für das Brot, die brauchen Monate, bis sie gesät, oder erst wird der Acker beackert, dann wird gesät, dann Wachstum und irgendwann dann die Ernte hoffentlich und dann wird gemahlen und dann wird daraus Brot gebacken. Viel, viel Arbeit steckt dahinter und in jedem Arbeitsschritt ist auch das Risiko, dass wir scheitern, dass da was schief geht, dass man dann das Ganze, was man vorher an Zeit und Arbeit investiert hat, wegschmeißen muss. Wenn wir zum Glauben kommen, wenn Menschen aus der Welt herausgerettet werden, zum ewigen Leben berufen sind, dann ist da auch ganz viel Arbeit vorher von Gott gewesen. Und bis wir jetzt am Ziel sind, hat der Herr, glaube ich, doch ganz viel Mühe mit uns. Und ich möchte heute Morgen über den Lob und den Dank sprechen. Wir sollten eigentlich jeden Tag über Lob und Dank uns Gedanken machen, nicht nur beim Erntedankfest. Aber es ist dennoch ein guter Anlass, einmal ganz bewusst uns über dieses Thema wieder Gedanken zu machen. Ich habe sicherlich schon mehr wie einmal hier über Lob und Dank gesprochen, aber ich muss es mir ja selbst immer wieder sagen. Wie schnell vergesse ich, dass alle guten Gaben und alles, was wir haben, von Gott kommt. Nicht eigene Leistung, nicht eigene Gedanken. Wenn wir hier zwar sagen, der Landwirt hat gute Arbeit geleistet, dann kann der Landwirt für das Wetter überhaupt nichts. Ein Hagelsturm zur falschen Zeit und schon ist die ganze Getreideernte vernichtet. Wir merken also, wie fragil unser sogenannter Wohlstand und unsere Versorgung ist. Es ist halt auch heute nicht so, dass wir einfach zum Supermarkt gehen, uns kaufen, was wir wollen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Butter isst. Ich tue das gerne. Da merkt man, was es bedeutet, wenn auf einmal eine Rohstoffverknappung da ist. Da ist die Butter dreimal so teuer. Jede gute Hausfrau weiß, dass es dreimal so teuer ist. Das mag uns vielleicht in unserem relativen Wohlstand noch nicht ganz so berühren, andere aber dann auch schon. Ich möchte uns also heute Morgen ermuntern, dass wir Gott loben. Und das Gott loben ist eine Macht. Eine Macht sicherlich auch gegen Depression, sicherlich auch gegen Übergleichgültigkeit. Aber Loben ist vor allen Dingen eine Macht gegenüber alle Angriffe des Satans. Ich habe gesagt, unser Glauben ist ja, Glaubensleben ist wachstümlich. Gott achtet auf seine Ernte und trotzdem versucht der Feind ja, das Ergebnis, nämlich die Ernte insgesamt, dass wir zum Ziel kommen, zu verhindern. Noch einmal, Gott loben ist eine Macht, vielleicht sogar die Macht gegen alle Angriffe des Feindes. Ob du oder ich unter die Räder kommen, ob Menschen oder Verhältnisse über uns herrschen, ob wir vom sogenannten Schicksal gebeutelt sind, ob wir im Bett liegen, gekrümmt vor Schmerz, ob wir in einem Zimmer sitzen, ganz einsam und fühlen uns verlassen. Ob wir voll im Stress sind bei einer Klausur, nicht wissen, wo uns der Kopf steht. Wenn wir Gott anfangen zu loben, dann verändert sich etwas. Es verändert sich vor allem in uns selbst etwas. Und so wird sich jeder Tag neu entscheiden, ob wir loben und loben können. Entscheidend ist, kann ich jetzt loben? Also ich laufe ja hier gerade nicht wie ein Strahlemann rum, andere auch nicht. Wir sehen alle relativ müde aus, geschafft von der Woche oder gebeutelt. Aber die Frage ist dann, kann ich jetzt spontan aus tiefstem Herzen Gott loben? Kann ich das? Dann tue ich es doch. In meinem Herzen singt und spielt der Herr. In meinem Herzen kann ich das? Kann ich Gott loben, dass ich heute Morgen hier sein darf? Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, und das sage ich mir immer wieder selbst, bei all dem Druck, der da ist, pünktlich zu sein, die Erwartungen zu erfüllen, Leistung zu bringen, die Zukunftsangst zu bekämpfen, wenn wir mit einem Lob anfangen, dann hat unser Gott in uns schon die erste Schlacht geschlagen und gewonnen. Dazu gehört nicht, dass wir mit einem Grinsegesicht durch die Gegend rennen oder dass unsere Emotionen überkochen. Das ist sicherlich von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Aber es bedeutet tatsächlich, dass Gott in uns unseren Blick verändert hat, von uns weg zu ihm hin. Wie sieht's denn aus, wenn wir morgens aufstehen, oder wie geht's uns gerade jetzt? Sacken wir gleich ab in Mutlosigkeit, in Jammer, in Bitterkeit und in Angst, und ich denke, das ist uns allen bekannt, dann haben wir die erste Schlappe schon eingesteckt, bevor wir überhaupt angefangen haben, den Tag zu begehen und zu durchleben. Das kennt ihr doch alle auch, oder? Bin ich der Einzige, der das so empfindet, morgens beim Aufwachen, geht's los, dass man am liebsten gar nicht aufstehen mag. Manchmal denke ich, je älter man wird, desto schlimmer wird das. Die Waffe ist das Loben. Dass wir überhaupt, bevor wir den ersten Fuß aus unserem Bett strecken, Gott anfangen zu loben. Die Bibel gibt uns ganz praktische Anleitungen, wie und warum wir Gott loben können. Und es ist mir wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir vollkommen unabhängig von unserer persönlichen Situation, in der wir jetzt gerade stehen, und die ist für die einen oder anderen ganz bestimmt ganz, ganz schwierig, und das will ich auch gar nicht wegwischen, ich will gar nicht so tun, als wäre das alles nicht schlimm. Nein, das ist schlimm, anstrengend, notvoll. Es gibt aber immer einen Grund, Gott zu loben. Immer. David war ja nun ein Mann, der fast alle Höhen und Tiefen des Lebens mitgekriegt hat. Der war ein Sohn von der Großfamilie, dann war er auch noch mit der Jüngste. Das war damals so ungefähr wie, okay, der Jüngste und der Vorjüngste, der ist so wie der Knecht, der Diener aller anderen, der Erste war der Beste. Der ist so ein bisschen mitgelaufen. Einen Haufen Brüder gehabt, da gab es auch manchmal Dresche. Und man merkt schon seine Stellung daran, dass die einen gefeiert haben, nämlich seine Brüder mit dem Vater, und der David die Viecher gehütet hat. Wir würden heute davon sprechen, dass die Wertschätzung dem David gegenüber nicht sehr groß war. Kennen wir das mit der Wertschätzung? Ich weiß nicht, ob du gerade bei den Viechern beim Hüten bist, innerlich, oder beim Feiern mit in der Gemeinschaft. Aber Gott sieht den David. Und dann geht Davids Lebensweg weiter. Er wird zum gefeierten Heeresführer. Er wird der Schwiegersohn vom König. Er wird verfolgt, mit dem Leben bedroht. Er muss sich verstellen, den Wahnsinnigen spielen. Er wird König, er versagt, wird von seinem eigenen Sohn verfolgt, und am Ende seines Lebens hat er noch nicht mal mehr so viel Kraft, dass er alleine warm wird. Das ist David. Und dieser Mann bezeugt, wie er sein Leben lebt. Und von dem können wir tatsächlich lernen und verstehen, wie man durch all diese Höhen und Tiefen hindurchkommt. Und dazu müssten wir jetzt fast alle seine Psalmen lesen. Aber es gibt hier einen Typus, ein Muster, das man bei ihm merkt. Und das lesen wir hier speziell im Psalm 135,3. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlicht. Also, darum sollen wir und können wir unseren Gott loben, heute wie damals. Warum? Weil er groß ist. Was bedeutet groß? Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten. Ihm ist nichts unmöglich. Er hat alles in seiner Hand. Er hat mit deinem und meinem Leben einen Plan, da seine Augen leiten dich und mich. Alles Zeugnisse, die wir bei David lernen. Darum ist er zu loben. Und der wichtigste Punkt ist, weil er den Tod besiegt hat. Wir haben gestern Helga besucht und Helga geht so innerhalb eines Besuchs, mal ist sie ganz klar, dann ist sie wieder völlig verwirrt. Wer dort war, der hat das schon erlebt. Aber sie sagte und bezeugte, das ist gar nicht so leicht mit dem Sterben. Und wir konnten gemeinsam bezeugen, ja, der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird. Und dann war sie auf einmal so ganz unruhig und habe ich gesagt, komm Helga, wir singen ein Lied. Dann haben wir Lob und Dank miteinander gesungen. Und die Helga war auf einmal vollkommen klar im Kopf, konnte dieses Lied tatsächlich komplett singen. Und das Ganze, die ganze Angst war auf einmal für den Augenblick wie weggewischt. Das Geheimnis des Lobes Gottes. Lob und Dank, Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Wenn ich es nur selbst verstehen würde und leben würde, dass das so ist. Alles Lob beginnt immer da, wo Gott die Fesseln des Todes aufgelöst hat, indem er Christus auferweckt hat. Wenn ich das verstanden habe, dann hat mein Leben nicht nur eine Gegenwart oder eine Vergangenheit, dann weiß ich, mein Leben hat eine Zukunft. Vor was auch ich immer Sorgen habe, dass ich unter die Räder komme, dass ich meinen Beruf verliere, dass es irgendwie nicht weitergeht mit der Gesundheit, dass ich gar nicht weiß, wie ich da durchkommen soll. Gott hat einen Plan und er hat diesen Plan schon umgesetzt. Er hat den Tod besiegt. Und er hat es uns gezeigt, indem er Christus auferweckt hat. Und was ist denn da passiert? Jetzt hat Christus die Schlüssel des Totenreiches. Und glaubt mir, Geschwister, diese Schlüssel setzt er ein. Das ist die frohe Botschaft, die immer gilt. Unser Leben hat eine Zukunft. Unsere Sorgen, die sind die Sorgen des Alltags. Und die sind ja nicht klein, die werden immer größer. Und ich will das auch gar nicht kleinreden, aber eins ist vollkommen klar. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir, die wir in Jesu sind, eine Zukunft. Deswegen können wir immer Gott loben. Und so predigt Petrus an Pfingsten den Lob Gottes. Apostelgeschichte 2, Vers 24, den hat Gott auferweckt, also Christus hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hat, bis denen nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Der Tod hat mit Christus gekämpft und der Tod hat verloren. Deswegen können wir voller Lob und voller Hoffnung auch in die Zukunft schauen. Auch wenn der Alltag noch so schwierig ist. Jesus sagt uns in Johannes 16,33, dich habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, Luther übersetzt Angst, aber seid guten Mutes, seid voller Hoffnung, seid voller Freude, ich habe die Welt überwunden. Er hat auch deine Not und dein Stress und deine Hektik und deine Unsicherheit überwunden. Und meine gleich mit. Oh, wie ich mir das gerne ins Hirn nageln würde, dass ich es festhalte jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Wie wären vielleicht die Nächte anders, voller Lob und Dank und nicht voller Sorgen und Bedrückung. Ich sage mir immer wieder, das, was wir hier erleben, ist zeitlich, ist das Trainingslager, ist eigentlich gar nicht die Realität Gottes. Liebe Geschwister, wenn das, was wir glauben, wahr ist, und es ist wahr, weil es die Schrift bezeugt, sind 60 oder 70 oder 80 Jahre überhaupt nichts gegenüber der Ewigkeit. Ich habe noch keinen gefunden, der mir die Ewigkeit in Länge und Breite und Höhe erklären konnte, also als zeitliche Dimension. Vielleicht ist es wie ein Wimpernschlag, vielleicht ist das noch nicht mal ein Wimpernschlag. Und dieser Wimpernschlag, der macht uns so viel Mühe, weil wir in die Realität Gottes noch nicht hineingekommen sind. Und das muss man sich schenken lassen, immer wieder neu, weil es so notvoll ist, was wir hier erleben. Und da möchte uns Gott einfach heraushelfen. Auch die Welt, die wir gerade durchleiden müssen, ist Vergleich zu dem, was uns erwartet, klein. Als Gläubige können wir also immer loben und haben auch immer etwas zu loben. Und das ist die Größe, die Allmacht, die Fürsorge unseres Herrn. Ich will uns, will mir also Mut machen mit einem Lobpreis auf unseren großen Gott, den Tag zu beginnen. Probieren wir es einfach immer wieder neu aus. Aber David war vielleicht der größte Prophet Israels. Da steht noch ein Nachsatz an Psalm 135, Vers 3. Und seine Größe ist unerforschlich. Was soll das heißen? Die Bibel offenbart uns Gott. Und dazu schreibt Jesaja: Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geist ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz des Zerschlagenen. Wir haben uns den David angesehen. Er war der Kleinste in seiner Familie und Gott hat ihn zum Größten seiner Familie gemacht. Aber das Wertvolle dabei war, dass Gott den David nie außer Auge gelassen hat. Gott ist so groß, über allem erhaben. Er füllt das ganze All und zugleich kümmert er sich um Menschen in der letzten Reihe dieser Welt. Um den Elendsten, um den Ärmsten. Gerade die sollen seine Nähe am deutlichsten erfahren. Und ist das nicht so? In den dunkelsten Stunden, die ich bisher erlebt habe, war mir Gott am nächsten. Wir formulieren das immer so, dass ich war dann Gott am nächsten. Nein, nein, ist falsch. Andersrum. Gott war mir am nächsten. In den dunkelsten Stunden, da wo es überhaupt nicht weitergehen. Aus meiner Brille, da hat Gott mich in den Arm genommen und hat mich getragen. Ich erinnere mich gerne an einen Bruder, der einfach unter dem ganzen Stress zusammengebrochen ist, den sogenannten Burnout bekommen hat, dem sein Leben eigentlich innerlich zu Ende war. Der wurde auf die Hohe Mark eingewiesen, geschlossene Anstalt. Dort ist er dann zum Glauben gekommen. Und seine Bekehrungsgeschichte ist ganz einfach. Er sagt, da war ein alter Bruder, der hat mir Jesus Christus bezeugt und als ich mein Leben dem Herrn angenommen habe, in dieser Nacht habe ich so gut geschlafen wie nie in meinem Leben. Ich wusste, ich bin in Gottes Arm geborgen. Und wenn wir uns daran erinnern, denke ich, dass alle Kinder Gottes das auch kennen und bezeugen können. Gott ist groß zu loben. Seine Größe ist zugleich seine Erniedrigung. Seine Allmacht zeigt sich zugleich in seiner erbarmenden Liebe. Der große, der erhabene Gott neigt sich zu uns, neigt sich zum Elendsten, neigt sich zu dem, den keiner mehr sieht. Das gehört für mich zu dem Schönsten, was wir von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, bekennen können. Jesus liebt. Wo mich kein Mensch mehr versteht, wo ich nicht einmal mich selbst mehr verstehe, wo ich am Ende bin und nicht mehr will, da liebt mich Jesus, der der Herrscher über den All ist. In Jesus Christus sehen wir die Liebe Gottes. Er spielt seine Macht, seine Allmacht nicht gegen mich aus, sondern er verwendet sie dazu, meine Schuld und meine Sünde auf sich zu nehmen. Ist uns das so bewusst? Er, der Reine, er, der Fehlerlose, er, derjenige, der unantastbar und unbeschreibbar ist, er lässt sich, nein, er macht sich selbst zur Sünde, damit er dich und mich gewinnen kann. Das ist die schönste Botschaft dieser Welt. Und die größte Botschaft dieser Welt. Die, wenn sie unsere Seele denn auch erreicht, nicht den Geist, auch die Seele erreicht, uns innerlich froh machen kann, auch wenn es äußerlich wirklich schwierig ist und bleibt. Seine Allmacht rettet mich im Elend meiner Sünde. Seine Liebe deckt der Menge Sünde. Wer kann das schon verstehen? Wer kann das schon begreifen? Wer kann es nachvollziehen? Ich glaube, keiner von uns hätte das je getan. Darum ist seine Größe so unausforschlich. Und wunderbar kann Gott auch hineingreifen bis in die letzten Einzelheiten unseres Lebens. Völlige Hingabe und Vertrauen können immer wieder Wunder schauen. Auch das können wir selbst bezeugen und auch das können andere Geschwister bezeugen. Kommen wir nochmal auf Helga zurück. Sie sagte in einem klaren Augenblick gestern, und wenn ich glaube, ich kann nicht mehr, dann weiß ich, Gott ist da. So einfach. So einfach und doch so tief und doch so wahr. Kannst du weinen, wenn du dabei sitzt? Das wäre die eine Variante. Kannst dich freuen, wenn du dabei sitzt, weil du selbst ja gar keinen Trost hast. Aber du merkst, Gott hat Trost und den gibt er auch und den gibt er verschwenderisch. Wir bilden uns ja immer ein, wenn wir so Besuche machen, deswegen scheuen wir uns vielleicht auch ein bisschen davor. Wir müssten den anderen trösten. Liebe Geschwister, das können wir gar nicht. Wir können einen anderen nicht trösten, aber wir können darum bitten und wir können uns freuen, dass unser Gott trösten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander tragen und ertragen, weil er trösten, weil er korrigieren kann und wird. Gott ist groß und seine Größe ist sein Erbarmen mit uns. Er wird uns nie verlassen oder versäumen. Und darum, lasst uns das immer wieder für uns festmachen, egal wie es uns auch geht, bleiben wir im Gehorsam, im Vertrauen. Und ganz sicher, er wird uns niemals enttäuschen. Niemals. Wie viel Not hat das vergangene Jahr gehabt? Und schaut es euch an, wie reich ist der Tisch gedeckt. Oder denkt doch mal, wie viel habt ihr doch Gutes erlebt? Bei aller Not auch dieses Jahr. Wie viel Freude. Es ist ja auch immer so ein bisschen der Blick, die Blickrichtung, die wir haben. Und die Blickrichtung auf unseren Gott, der macht auch den Blick weit für das, was er tut. Er, so bezeugt David, und so wollen auch wir bezeugen, unser Gott ist hoch zu loben. Und wenn wir das wirklich glauben und leben, dann kommen wir auch vom Lob ins Dank hinein. Und dann bin ich bei Lob und Dank. Das lässt sich eigentlich gar nicht trennen. Jesaja bezeugt, Jesaja 51, Vers 3, ja, der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Trümmern und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn. Dass man Wonne und Freude darin findet. Dank und Lobgesang. Da steht ja im Prinzip, er wird in uns Dank und Lobgesang erzeugen. Das hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Unser Leben ist wüst und leer, wenn der Geist Gottes in uns nicht wirkt. Aber wenn wir Gott loben und ihm danken, dann machen wir letzten Endes ihm Raum, in uns zu wirken. Das hat was auch mit unseren Gedanken zu tun. Wenn unsere Gedanken ganz verkrampft auf das Sichtbare sind und das muss ich noch 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 und das muss ich noch, wir hören ja gar nicht auf mehr, uns gedanklich in Stress zu bringen. Wenn man sich dann hinsetzt und sagt, Herr Jesus, ich will dir danken und ich will dich loben, dass du alles schon getan hast, ich lobe dich, dass mein Weg in deiner Hand liegt, da ist auf einmal das Denken ganz anders, merken wir das? Und der Feind, der Satan, will genau das verhindern. Deswegen treibt er uns ja. Zum Schluss können wir gar keine Stille mehr aushalten, weil wir wahnsinnig werden. Satans Masche in der heutigen Zeit, zumindest in unserem Kulturkreis, ist, dass er uns treibt wie mit einem Stachel. Von A nach B, nach C, nach D. Nur nicht nachdenken, nur nicht aufhören. Alles hasten, jagen. Und wenn wir es selbst gar nicht wollen, weil wir keine Karrieregeier sind und wollen eigentlich nur unsere Arbeit gut machen und sonst nichts, dann haben wir ganz bestimmt Menschen und Chefs, die uns jagen und treiben mit ihren Ideen. Und wenn man genau dahinter schaut, geht es doch nur um dann deren Karriere, wo sie uns benutzen wollen. Alles Satans Masche, um uns in die Unruhe zu bringen, aus der Ruhe Gottes heraus. Die Waffen dagegen ist Lob und Dank. Psalm 50, 23 steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Psalm 50, 23. Nochmal, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ja, was ist das denn für ein Weg? Es ist der Weg auch durch diese Tage hindurch. Und es sind böse Tage. Satan ist Fürst dieser Welt. Er hat Macht und die Macht des Todes steht vor uns und wir sollen gar nicht so tun, als wäre nicht der Tod ein grausamer Feind, der vor uns steht. Und wir sollen nicht so tun, als wäre dieses Leben, in dem wir so verhaftet sind, nicht tatsächlich so kurz, dass es uns zwischen den Fingern durchrinnt und wir den Eindruck haben, wir verpassen alles. Will ich gar nicht leugnen, will ich gar nicht wegbringen. Die Waffe aber gegen diese Gedanken, die Waffe gegen diesen Frust, die Waffe gegen die Not ist tatsächlich Lob und Dank. Weil dann ein Weg gebahnt wird und wir das Heil Gottes sehen. So sind Lob und Dank zwei Seiten einer Medaille. Das eine gehört zu dem anderen. Wer lobt, wird dankbar. Wird dankbar für Gottes Liebe, seine Treue, seinen Trost, seine Zusagen. Und das wollen wir uns auch gegenseitig immer wieder bezeugen und bekennen. Gott ist groß und wir, du und ich, wir dürfen zu ihm gehören. Das ist für mich das Größte überhaupt. Ausgerechnet mich hat Gott gewollt. Verdient habe ich es nicht. Aber ich kann doch dafür dankbar sein, oder? Ich wünsche mir, dass mir das und uns das immer wieder bewusst wird. Das macht unser Gebet und unser Leben lebendig und unser Lied fröhlich. Und doch, Dankbarkeit und Lob drückt sich nicht nur mit den Lippen aus, ist nicht nur ein Gefühl. Und mir geht es hier auch nicht darum, ob einer jetzt Emotionen zeigt oder nicht. Man kann loben und dankbar sein, ohne dass man übersprudeln vom Temperament ist. Das hat etwas damit zu tun, wie Gott uns geschaffen hat. Die einen sind ganz ernst beim Lob und beim Dank und die anderen verstehen überhaupt nicht, dass man noch sitzen bleibt und nicht aufspringt. Und mir ist es am liebsten, dass jeder so macht, wie Gott ihm das Temperament gegeben hat. Der eine springt auf und freut sich und reißt die Arme hoch und der andere bleibt sitzen und faltet die Hände. Unserem Gott ist das völlig egal. Und uns soll das auch egal sein. Gott sieht das Herz an und nicht das Äußere. Aber loben und danken sollen wir auch. Also es geht auch ums Praktische. Hebräer 12, Vers 28 finden wir darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Scheu und Furcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, dass wir wissen, dass der lebendige Gott immer noch Gott ist und kein Kumpel. Ich könnte emotional werden, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand Jesus so mehr als sein Kumpel empfindet, als so ein Ratgeber, anstatt als Herr und Heiland. Das ist seiner nicht würdig. Also, halten wir einmal fest. Wer denkt, dankt. So wie wir jetzt beim Erntedankfest mal darüber nachdenken, dass wir so super versorgt werden und was dahinter steckt, dass wir so gut versorgt werden. Und dann fällt uns auch gleichzeitig ein, dass nicht alle Menschen so gut versorgt werden. Also, wer denkt, dankt. Auch das hat der Hebräer ja so gesagt. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein. Und dann kommt das Zweite, wer dankt, handelt. Unsere Dankbarkeit drückt sich in gegenseitigem Geben und Nehmen aus. Gott gibt und wir geben auch. Liebe, Zeit, Güter, vielleicht auch Geld, gute Gaben, damit wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Die Schrift sagt ganz klar, dass Geben seliger wie Nehmen ist. Und ich bin immer wieder, bedauere es zutiefst, wenn Menschen, und so haben wir das auch dann wieder in Osttirol erlebt, immer nur am Nehmen sind und nie darüber hinaus in den Lob und Dank kommen, weil es immer zu wenig ist. Geben ist seliger wie Nehmen. Loben wir jetzt den Herrn? Kannst du Gott loben? Jetzt? Kannst du ihm danken? Stellen wir ihm doch unser Leben immer wieder ganz zur Verfügung. Und ich bin gewiss, und das sage ich als allererstes mir selbst, oh Herr, schenk mir, dass ich es auch morgen früh noch weiß und dran denke. Ganz bestimmt werden wir feststellen, dass er uns immer reicher werden lässt. Ganz bestimmt. Wir werden durch das Geben immer reicher. Zumindest reicher an Hoffnung, an Freude, an Dank, an Lob. Amen.